Willkommen zu einer neuen Runde, in der wir uns wieder gemeinsam durch Ihre Quellen arbeiten. Heute liegt was wirklich Ungewöhnliches vor uns.
Ja, das kann man wohl sagen.
Kein Stapel Artikel, keine Studie, sondern wirklich nur zwei Zeilen Text. Ein Aphorismus aus der Verschmiede von Horst Winkler.
Klein, aber oho, vermute ich mal.
Das ist die Mission heute. Wir wollen diesen kleinen Satz, also wir wollen den knacken und mal sehen, welche große Wahrheit über Glück, Wunsch und Wirklichkeit sich darin vielleicht versteckt. Ich lese ihn einfach mal vor. Passen Sie gut auf. Glauben, was man glauben möchte. So geht glücklich sein für den Augenblick. So. Ganz ehrlich, mein allererster Gedanke war, klingt doch noch einem ziemlich guten Ratschlag. So eine Art mentaler Schutzschild.
Ja, total.
Man blendet das Negative einfach aus, konzentriert sich auf das, was sich gut anfühlt. Wo soll da das Problem sein, oder?
Genau diese Anziehungskraft, die Sie beschreiben, die macht den Satz ja so genial. Er lockt uns mit einer unglaublich, fast schon verführerisch einfachen Lösung für ein extrem komplexes Problem. Wie werde ich glücklich?
Ja.
Und die Antwort scheint ja zu sein, bau dir deine Realität einfach so, wie sie dir gefällt. Das ist ja auf den ersten Blick die ultimative emotionale Selbstermächtigung.
Absolut, wie ein Rezept. Für schnelles Glück nehme man eine große Portion Wunschdenken.
Genau.
Und ignoriere die bitteren Zutaten. Wer würde da nicht zugreifen wollen? Ich meine, gerade in unserer Welt, die ja oft chaotisch und, naja, unkontrollierbar wirkt, ist doch der Gedanke, wenigstens die Kontrolle über die eigene Wahrnehmung zu haben, extrem verlockend.
Absolut. Aber der Autor, der hat ein winziges, fast unscheinbares Wort eingebaut, das die ganze Sache zum Kippen bringt.
Okay.
Es ist das Wort möchte.
Glauben, was man glauben möchte. Okay, gehen wir da mal rein. Was ist an diesem Wort so verräterisch?
Naja, es verschiebt den ganzen Fokus. Komplett. Es heißt ja nicht, glaube, was wahr ist oder glaube, was du als richtig erkannt hast.
Stimmt.
Es heißt, glaube, was dein Wunsch ist. Der Glaube wird hier also von einem Ergebnis, sagen wir von Erkenntnis, zu einem reinen Werkzeug des Verlangens.
Ah, okay.
Es geht nicht mehr darum, die Realität zu verstehen, sondern darum, ein ganz bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Die Wahrheit wird, naja, sie wird zweitrangig. Das Wohlgefühl ist das Hauptziel.
Ah, jetzt verstehe ich. Das ist der Unterschied zwischen, sagen wir, ich glaube, diese Brücke ist stabil, weil ich die Statik geprüft habe. Und ich glaube, diese Brücke ist stabil, weil ich unbedingt auf die andere Seite will und der Gedanke an einen Einsturz einfach zu schrecklich ist.
Das ist ein perfektes Beispiel. Absolut perfekt. Im zweiten Fall wird der Glaube zu einer Art emotionalem Schmerzmittel. Und das ist eine zutiefst menschliche Strategie. Wir alle neigen dazu.
Und hier wird es ja wirklich interessant. Das ist doch im Grunde die exakte Beschreibung dessen, was wir heute als
Filterblase.
Genau, als Filterblase oder selektive Wahrnehmung kennen. Man sucht sich gezielt die Informationen, die das eigene Weltbild stützen und der Rest, der wird ausgeblendet.
Ja.
Klassisches Beispiel. Man kauft sich ein teures neues Smartphone und liest danach nur noch die Testberichte, die sagen, wie fantastisch diese Entscheidung war.
Die kritischen Berichte überspringt man dann ganz elegant.
Die überspringt man geflissentlich, ja.
Genau das ist es. Und in der Psychologie hat dieses Verhalten ja auch einen Namen. Die Vermeidung von kognitiver Dissonanz.
Okay.
Das ist dieses zutiefst unangenehme, dieses nagende Gefühl, wenn unsere Überzeugungen und die Realität frontal aufeinanderprallen. Wenn die Fakten nicht zu unserem Weltbild passen, ist es eben oft einfacher, die Fakten zu verbiegen, anstatt das ganze Weltbild in Frage zu stellen.
Man baut sich also so eine gemütliche Komfortzone aus Überzeugungen, die sich gut anfühlen. Und das ist ja auch eine Leistung. Man schützt sein Ego, man stabilisiert seine Emotionen.
Ja, aber eben nur kurzfristig. Das ist der entscheidende Punkt. Dieser selbstgewählte Glaube ist wie ein emotionaler Kokon. Er schützt vor den, sagen wir, rauen Winden der Realität. Und wenn wir das mit dem größeren Ganzen verbinden, dann sehen wir hier ein ganz fundamentales menschliches Bedürfnis. Wir sehnen uns nach einem stimmigen, widerspruchsfreien Weltbild, weil das eben Sicherheit gibt. Und für diese gefühlte Sicherheit sind wir manchmal bereit, einen wirklich hohen Preis zu zahlen.
Und diesen Preis, den deutet der Aphorismus ja unmissverständlich an. Denn diese Komfortzone, die wir uns da bauen, die scheint ein sehr, sehr kurzes Verfallsdatum zu haben.
Genau.
Das bringt uns direkt zum zweiten Teil des Satzes. So geht glücklich sein für den Augenblick. Dieser Nachsatz ist doch wie eine riesige rote Flagge, die der Autor da aufstellt.
Ja, absolut.
Er gibt uns das Versprechen des Glücks und nimmt es im selben Atemzug fast schon wieder zurück.
Er versieht es mit einem Warnhinweis. Es ist das Kleingedruckte im Glücksvertrag sozusagen.
Ja.
Ihre Analogie mit dem Rezept von vorhin, die passt hier wieder perfekt. Man kann sich mit einem Stück Torte ein kurzes, intensives Glücksgefühl verschaffen. Das funktioniert, keine Frage. Aber es ist eben nur für den Augenblick.
Der Zuckerrausch verfliegt.
Er verfliegt schnell, genau. Es ist keine nachhaltige Ernährung. Und genauso verhält es sich mit diesem selbstgemachten Glück.
Es ist also ein fragiles Glück. Eines, das ständig verteidigt werden muss. Es funktioniert nur, solange die Realität nicht an die Tür klopft.
Richtig. Sobald eine Information durchsickert, die man nicht mehr ignorieren kann, der negative Laborbefund, die Kündigung im Job, vielleicht das ehrliche Wort eines Freundes dann.
Bumm, bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen.
Exakt. Und diese ständige Verteidigung, die ist ja auch unglaublich anstrengend.
Ja, das stelle ich mir auch vor.
Man investiert permanent Energie, um die Realität draußen zu halten. Das wirft eine ganz wichtige Frage auf, die der Aphorismus uns stellt. Um welche Qualität von Glück geht es hier eigentlich?
Okay, was meinen Sie mit Qualität?
Naja, ist dieser kurze, intensive Rausch, der auf einem potenziell wackeligen Fundament steht, wirklich erstrebenswerter als, sagen wir, ein vielleicht ruhigerer, aber dafür stabilerer Zustand des Wohlbefindens? Einer, der auch unangenehme Wahrheiten aushalten und, ja, integrieren kann?
Moment mal, da möchte ich kurz einhaken. Ist dieser Selbstschutz nicht manchmal auch einfach überlebenswichtig?
Ein guter Punkt.
Denken Sie doch mal an den Placebo-Effekt. Da ist der Glaube an etwas, das objektiv nicht wahr ist, eine Zuckerpille, ja nachweislich heilsam.
Stimmt.
Oder an einen Sportler, der sich vor dem Wettkampf einreden muss, dass er unbesiegbar ist, obwohl er es rational gar nicht wissen kann. Ist dieses Glauben, was man glauben möchte, da nicht eine absolut notwendige und sogar positive Strategie?
Das ist ein exzellenter Punkt und eine wirklich wichtige Differenzierung. Sie sprechen von Situationen, in denen der Glaube als ein sehr fokussiertes Werkzeug für ein bestimmtes Ziel eingesetzt wird. Heilung, Spitzenleistung.
Genau.
Das ist aber etwas anderes als die im Aphorismus beschriebene allgemeine Lebenshaltung. Der Placebo-Effekt funktioniert, weil er auf einen klar definierten Bereich abzielt und oft ja auch unbewusst abläuft.
Okay.
Die Gefahr, die der Aphorismus beschreibt, die entsteht, wenn das Ausblenden der Realität zur Standardeinstellung wird. Zur permanenten Strategie, um mit der Welt umzugehen.
Ah, das leuchtet ein. Es ist also der Unterschied zwischen der Einnahme eines gezielten Medikaments und einer dauerhaften Diät aus Schmerzmitteln, die nur die Symptome unterdrückt, aber nie die Ursache heilt.
Perfekt zusammengefasst. Genau das ist es.
Also gut, wenn wir das jetzt mal als Dauerzustand betrachten. Welchen Preis zahlen wir denn nun für dieses schnelle, selbstgemachte Glück? Was geben wir langfristig auf?
Die Kosten sind beträchtlich. Und sie schleichen sich oft ganz unbemerkt ein. Der erste große Preis ist Stagnation.
Stagnation, das heißt?
Wer nur glaubt, was er glauben möchte, der wird seine Überzeugungen nie ernsthaft hinterfragen. Man bleibt in der Echokammer der eigenen Gedanken gefangen.
Man dreht sich im Kreis.
Man dreht sich im Kreis. Echtes persönliches Wachstum, Lernen, die Entwicklung von Weisheit, all das findet ja fast ausschließlich an der Grenze zur eigenen Komfortzone statt. Wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns herausfordern und zum Nachdenken zwingen.
Man wird sozusagen zum Kurator seines eigenen, immer gleichen Museums. Nichts Neues kommt mehr rein, was die bestehende Ausstellung stören könnte.
Schönes Bild.
Klingt ziemlich langweilig und ehrlich gesagt auch irgendwie traurig.
Das ist es. Der zweite Preis ist ein schleichender Realitätsverlust.
Okay.
Wenn unsere Entscheidungen im Beruf, bei den Finanzen, in Beziehungen auf einem Wunschbild basieren, statt auf einer ehrlichen Bestandsaufnahme, dann sind schlechte Ergebnisse ja fast vorprogrammiert.
Logisch.
Man navigiert dann mit einer veralteten, selbstgezeichneten Landkarte durchs Leben und wundert sich, warum man ständig in Sackgassen landet.
Das ist ein starkes Bild. Man folgt einer Karte, auf der alle Drachen und Abgründe einfach wegradiert wurden, weil sie einem nicht gefallen haben.
Genau. Und der dritte Preis ist der paradoxeste von allen. Eine tiefere, chronische Form von Stress.
Wie das? Ich dachte, die Haltung soll entspannen.
Das sollte man meinen, aber oft ist das Gegenteil der Fall. Die ständige, oft unbewusste Angst, dass die eigene fragile Glaubensblase platzen könnte, die führt zu einer permanenten Abwehrhaltung.
Man ist immer auf der Hut.
Immer. Man wird dünnhäutig gegenüber Kritik, man meidet Menschen mit anderen Ansichten und ist ständig damit beschäftigt, die Mauern der eigenen Festung zu verstärken. Das ist das genaue Gegenteil von wahrem, gelassenem Glück. Man ist permanent im Verteidigungsmodus.
Das ist wirklich einleuchtend. Die Verteidigung dieses fragilen Glücks kostet am Ende mehr Kraft, als sich der Realität einmal ehrlich zu stellen.
So ist es.
Denken Sie doch mal für sich selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an eine Situation, in der Sie eine unbequeme Wahrheit vielleicht eine Weile ignoriert haben. In einer Beziehung vielleicht, die nicht mehr funktionierte, oder bei einem Projekt, das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt war. Wie nachhaltig war dieses Gefühl des »Alles wird schon gut«, das man sich da eingeredet hat?
Und die Gegenfrage?
Und wie befreiend war es vielleicht am Ende, als die Wahrheit dann doch ans Licht kam, auch wenn es im ersten Moment richtig wehgetan hat? Okay, fassen wir mal zusammen, wohin uns diese zwei Zeilen jetzt geführt haben. Wir sind gestartet mit einem Satz, der klang wie eine simple Anleitung zum Glücksein.
Ja, fast wie ein Lifehack.
Genau. Aber bei genauerem Hinsehen entpuppt er sich als etwas völlig anderes. Er ist keine Handlungsanweisung, sondern eine, naja, eine messerscharfe Diagnose der menschlichen Natur.
Diesen Mechanismus ja nicht einmal. Er stellt ihn nur fest, fast schon mit einer kühlen, analytischen Distanz.
Stimmt, da ist kein Urteil drin.
Nein. Er legt den Finger nur schonungslos in die Wunde dieses menschlichen Dilemmas. Unser unbändiger Wunsch nach Glück kollidiert oft mit unserem schwierigen Umgang mit der Realität.
Er deckt also diesen Tauschhandel auf, den wir manchmal eingehen. Wir opfern sozusagen ein Stück potenzieller Wahrheit.
Ja, für einen kurzen Moment des emotionalen Friedens.
Exakt.
Und damit zwingt er uns, über die Qualität unseres eigenen Glücks nachzudenken. Er stellt die entscheidende Frage, ohne sie auszusprechen. Suchst du den kurzen Rausch oder ein stabiles Fundament?
Ja.
Das eine ist ein flüchtiger Zustand, den wir aktiv herbeiwünschen und verteidigen müssen. Das andere ist eine Haltung, eine innere Stärke, die auch den Stürmen der Realität standhält.
Und genau mit diesen Gedanken möchten wir Sie heute auch zurücklassen. Der Satz beschreibt meisterhaft, wie Glück für den Augenblick funktioniert. Aber die wirklich spannende Frage, die er für jeden von uns aufwirft, ist doch diese: Was wäre der erste Schritt zu einem Glück, das über den Augenblick hinausreicht?
Selbst wenn es unbequem wird.
Selbst wenn dieser Schritt bedeuten würde, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das man im ersten Moment vielleicht gar nicht glauben möchte.